freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo zusammen, Carmen Santiago da und die Gäste machen schon auf sich aufmerksam. Hast du die Flasche umgeschmissen oder was ist passiert? Heute zu Gast sind Bettina Kelm und Günther Bonin. Beide beschäftigen sich mit dem Thema Plastik im Meer. Das ist so der Grundtenor heute, das Thema, auf das wir immer wieder zurückkommen werden. Ihr habt einige sehr intensive emotionale Erfahrungen gemacht und wir haben ja gerade schon mal geredet, auch ganz schön überraschende Inhalte habt ihr heute mitzuteilen. Aber bevor wir auf das alles zu sprechen kommen, wir haben eine Stunde Zeit, vielleicht mal kurz zu euch als Person. Bettina, wenn du anfangen würdest, wer bist du, woher kommst du und wie bist du zum Thema gekommen?
Ja, also erstmal hallo, Bettina Kelm. Ich komme aus Schäftlarn bei München, im Süden von München ist das und ich halte Vorträge über Plastik im Meer in Schulen. Wie bin ich da eigentlich überhaupt dazu gekommen? Ich bin eigentlich gelernte Werbetexterin. Das hat jetzt erstmal per se mit Umweltschutz nicht so viel zu tun. Und ich habe vor einigen Jahren gemeinsam mit meinem Mann angefangen, über unsere Leidenschaft der Naturfotografie und auch über die Begeisterung für Meeresschutz und Meeresschutz und Naturfotografie haben wir angefangen, Reisereportagen zu schreiben und veröffentlichen die in Tageszeitungen, Magazinen. Da geht es um Themen wie, geht es den Schweinswalen in der Ostsee, warum sind die bedroht, wie auch über Themen, die ganz am Ende der Welt stattfinden, Neuseeland, dort gibt es Kaka-Populationen, also Papageien, die durch eingeschleppte Marder und Ratten zum Beispiel bedroht sind, flugunfähige Vögel. Also es geht um, wir stellen Naturschutzprojekte vor und zeigen eben halt auch, dass eigentlich in allen isolierten Paradiesen dieser Welt sind eigentlich die Auswirkungen unserer Menschheit schon angekommen. Es gibt sehr viele Naturprobleme, auf die wir halt aufmerksam machen mit diesen Reportagen. Und eine Reise hat uns eben nach Panama geführt. Da wollten wir eigentlich Buckelwale fotografieren. Und dort sind wir dann auf sehr schockierende Art und Weise mit dem Thema Plastik im Meer konfrontiert worden. Das war nicht geplant. Und wir haben dann eben keine Reportage über Buckelwale mit nach Hause gebracht, sondern eine Reportage über Plastik im Meer. Haben da in einer Unterwasserzeitung darüber berichtet. So kam eigentlich so dieser Berührungspunkt mit Plastik im Meer. Da gab es eben halt auch ein Schlüsselerlebnis, da können wir dann vielleicht gleich noch drauf eingehen. Das war schon ziemlich schockierend und wir haben dann auch unser Verhalten, wirklich unseren Konsum einfach mal so überdacht, was kann man besser machen. Und uns war eigentlich, obwohl wir uns schon seit vielen Jahren für das Thema Meeresschutz engagieren, und zwar nicht bewusst, wie global, wie gigantisch dieses Problem Plastik im Meer ist. Also wenn man da dann mal anfängt, sich ein bisschen reinzuknien und mal guckt, wie viele Millionen Tonnen schon im Meer sind. Da gibt es ja Müllstrudel, die nachgewiesen sind, wie viele Strände schon betroffen sind, wie gigantisch dieses Problem ist. Dann wird einem das eigentlich erst ja, richtig diese Tragweite bewusst. Und deshalb dann diese Reportage, die auch
wahnsinnig. Wie lange ist denn das her, als ihr in Panama wart?
Das war 2010. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und nach dieser Reportage haben wir dann auf einer Messe den Günther Bonin kennengelernt, an seinem Stand mit seiner Organisation One Earth, One Ocean. Und das weiß ich noch ziemlich genau, das war ein recht aufmerksamkeitsstarkes Plakat. Da sieht man ein Mädchen, das am Strand kniet und diese brandende Welle hochnimmt. Und unter dieser brandenden Welle sind Plastikflaschen. Also so nach dem Motto, man kehrt den Müll unter den Teppich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da kamen wir dann ins Gespräch.
Genau. Also da war diese besagte Messe. Aber Günther, bei dir war es ja auch erstmal ein Lebensweg, bis du auf einer Messe stehst und dort dich für Umwelt einsetzt. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, mein Name ist Günther Bonin. Ich stand schon öfter auf der Messe, aber ich bin aus der IT-Branche eigentlich, habe da meine eigene Firma gehabt, war immer selbstständig, war auch immer und bin auch immer gerne in der Natur und mich hat das Plastik immer schon gestört. Ich glaube so, das hängt auch mit meinem Vater zusammen, als so in den 60er, 70er Jahren diese Verpackung groß in Mode kam von Lebensmitteln, wurde bei uns zu Hause verboten, irgendwas auf den Tisch zu stellen. Wurst oder Käse durfte nicht in Plastik auf den Tisch kommen. Und das hat mich eigentlich jetzt im Nachhinein, habe ich da nochmal drüber nachgedacht, also ist mir vielleicht auch ein bisschen von meinem Vater da in die Wiege gelegt worden. Ich reise sehr viel und segel sehr viel und habe den Plastik eigentlich schon immer gesehen. Seit dem 18. Lebensjahr segle ich eigentlich auch als Kipper und auch Atlantik oder Pazifik und so weiter. Und mein Schlüsselerlebnis war eigentlich, im Jahre 2008 bin ich von Vancouver Island nach San Diego mit einem alten Schiff als Skipper gesegelt. Und dann habe ich eines Nachts wieder gesehen, wie dann irgendein Schiff den Müll verklappt hatte, hauptsächlich Plastik. Plastik schwimmt oben im Salzwasser. Und da zwischendrin schwammen dann die jungen Grauwale, die mit ihren Müttern nach Norden gezogen sind. Und dann habe ich mir gesagt, so, wenn du jetzt nach Hause kommst, dann kümmere ich mich um das Thema. 2008 war das Thema noch nicht sehr interessant. Ich habe dann angefangen zu googeln und musste eigentlich feststellen, dass es international irgendwo mal lokale Untersuchungen zu dem Thema gab. Aber global gesehen war das Thema noch nicht auf dem Tisch und es haben sich wenig Leute eigentlich dafür interessiert. Ich habe dann angefangen zu überlegen, was kann man machen. Habe mir dann Gedanken dazu gemacht, Geräte zu entwickeln, um auch die Gewässer zu reinigen. Und habe dann im Jahre 2011 den gemeinnützigen Verein One Earth, One Ocean gegründet, der die Menschen also sachlich auf das Thema Kunststoff in offenen Gewässern aufmerksam machen soll. Wir üben auch Druck aus auf Wirtschaft und Politik. Wir haben über 40.000 Sorten Kunststoffarten, die wenigsten davon sind dokumentiert. Wir wollen einfach, dass das, was da ist, dokumentiert ist. Wir wollen, dass die Industrie uns sagt, dass das, was sie uns verkaufen, gesund ist. Wir suchen Alternativen. Und wir wollen aufzeigen, was man persönlich alleine schon zu Hause machen kann und wie man das Problem global lösen könnte.
Da sprechen wir über das alles noch im Laufe der Sendung. Wir hören jetzt mal kurz in die Musik rein und sind dann gleich zurück mit dem Thema Plastik im Meer. Und der erste Titel kommt von Dog Eat Dog, heißt No Fronts aus den 90ern. Bis gleich dann bei der Plattform. So, die letzten Töne sind das von Doggy Dog. Zu Gast in der Plattform sind Bettina Kelm und Günther Bonin. Beide engagieren sich für, gegen Plastik im Meer. Bettina, du hast jetzt gerade schon erzählt, du hast öfters Reisen gemacht mit deinem Mann. Und dann war einmal eine ganz spezielle Reise, das war Panama. Ihr seid dahin, um Buckelwale zu fotografieren und seid mit was ganz anderem wiedergekommen.
Genau, es war eine ziemlich überraschende Reise und man glaubt es ja auch erst, wenn man das selber sieht. Also ich fange einfach mal von vorne an. Wir sind 2010 nach Panama gereist auf die Perleninseln, das ist im Pazifik von Panama, im Golf von Panama. Und das ist ein Gebiet, wo sich eben im Oktober Buckelwale tummeln, die bringen dort ihre Kälber zur Welt. Und es gibt noch eine hohe Artenvielfalt an Fischen, auch andere Meeressäuger sind dort. Man kann dort beobachten, wie Meeresschildkröten an den Strand krabbeln und ihre Eier in den Sand legen. Also es ist wirklich ein Paradies und wir hatten uns als Naturfotografen da eben halt auch tolle Motive versprochen. Wir kommen an und es waren auch schon Teil der Reisegruppe, war schon da. Das war ein französischer Naturfotograf, der Thierry Eidenweil, und auch eine Tierärztin hatten wir interessanterweise dabei, die Antonia Wilmers. Und die hatten schon erste Ausfahrten gemacht, als wir ankamen. Und wir hatten dann eben ganz neugierig gefragt, ja, habt ihr schon Buckelwale gesehen? Sind die um die Insel rum? Und sagen sie, ja, wir haben Buckelwale gesehen. Und haben dann auf dem Laptop im Hotelzimmer erste Fotos geschaut. Und das war dann schon ziemlich schockierend. Also den ersten Wal, den wir auf dem Foto gesehen haben, war ein toter Wal. War nur noch ein Walkadaver, der von Treibgut umgeben war. Und dazwischen blitzten dann schon die ganzen bunten Plastikteile. Wenn man dann da so ein bisschen näher reingezoomt hat, hat man dann eben auch gesehen, was das alles ist. Das war eben von Flipflops über Shampooflaschen, über Ölkanister, auch schon Plastik, das von Wind und Wellen sich schon, ja, ist schon in Teile zerbrochen ist. Plastik baut sich ja nicht ab. Das dauert ja 400 bis 500 Jahre, bis es sich abbaut. Es zerfällt eben in immer kleinere Teile. Da kommen wir dann vielleicht später auch nochmal dazu zum Thema Mikroplastik. Und ja, also das waren so die ersten Fotos, die wir gesehen haben. Und bei der Ausfahrt haben sie auch zum Beispiel Fischernetze aus dem Wasser gezogen. Die sind ja heute auch aus Nylon, aus Plastik, nicht mehr aus Baumwolle, so wie früher. Und unter so einem unter so einem Netz haben sie dann gesehen, dass da was wuselte, sich was bewegte. Das war eine Schildkröte. Und die tauchte aber nicht ab. Normalerweise, wenn man eine Schildkröte sieht, dann haut die ziemlich schnell ab. Die sind sehr scheu. Und der Thierry Eidenweil ist dann mit seiner Unterwasserkamera ins Wasser gesprungen, um die zu fotografieren. Und ja, was er dann gesehen hat, ist ein ziemlich schockierendes Bild. Das ist eben auch auf meiner Webseite zu sehen. Das ist eben eine Schildkröte, die ist komplett verheddert in Netzen. Und es hat sich schon so ein richtiger Ballastknäuel gebildet. Da hängt also ein Eimer drin, ein Ast hat sich da verwickelt. Die hatte richtig eine schwere Last mit sich zu schleppen. Und die hat eigentlich die ganze Zeit versucht, Luft zu holen. Und die hat schon dieser Ballast, der hat sich schon richtig runtergezogen. Und Thierry Eidenweil hat dann beim Fotografieren eigentlich erst gemerkt, diese Schildkröte ertrinkt gerade. Ja? Dann die Kamera beiseite genommen, hat die Schildkröte den Kopf über Wasser gehalten und die haben dann die Schildkröte an Bord geborgen. Und da wurde dann eigentlich erst so richtig sichtbar, was da noch für Folgen eigentlich zu sehen waren. Also diese Schnüre hatten sich schon in die Brustflossen, in das Fleisch richtig tief eingeschnitten. Und die haben dann eben notdürftig Antonia Wilmers zum Glück als Tierärztin dabei, hat er natürlich kein tierärztliches Equipment dabei, nur ein Messer an Bord von diesem Fischerboot und hat dann diese Schildkröte befreit und sie mir dann noch ins Maul geschaut und haben dann gesehen, dass sie wohl irgendwas auch schon verschluckt hat und haben dann da 70 cm Schnur noch aus dem Maul gezogen.
Also es wurde quasi immer schlimmer.
Ja.
Und wie ging es dir da? Ich meine, ihr fahrt da hin, möchtet gern Buckelwale. Vielleicht hat man sowas schon mal gesehen in der Reportage, wenn diese Tiere da frei sind und so.
Mhm.
Hat man da, und dann kommt Plastik und Todeskampf.
Ja, also mir war jetzt schon bewusst, dass Plastik, also vor dieser Reise war mir schon bewusst, dass Plastik im Meer ein Problem ist. Aber wenn man da so knietief selber drin steht und auch die Tiere sterben sieht oder dann auch sieht, wie die leiden, das trifft einen einfach nochmal ganz anders. Also man kommt da nicht aus, dann sich einfach dafür einzusetzen.
Ja, warst du wütend? Warst du traurig? Was für Emotionen waren da in dir?
Ja, da kommen eigentlich so einige Emotionen hoch. Natürlich auch die Frage natürlich, wo kommt der ganze Müll her? Ja? Und die Frage lässt sich im Golf von Panama jetzt relativ einfach beantworten. Ja? Das ist so ein Meeresbecken. Da, wir haben auf der einen Seite den Golf von Panama, wo eben viele, viele Schiffe immer durchgeschleust werden, die zum Teil dann eben halt auch illegal ihren Müll verklappen. Und es ist eben ein Land, das eben kein Müllmanagement hat. Wir haben auch in Panama City einfach Flüsse gesehen. Da hat man eigentlich den Fluss nicht mehr gesehen vor lauter Flaschen. Ja. Und da ist es natürlich viel hausgemachter Müll. Und durch die Meeresströmungen treibt es sozusagen den Dreck, presst es in diesen Golf rein. Dieser Müll kommt da gar nicht raus. Also es war dann auch so am Strand, dass wirklich jeden Tag da in aller Frühe musste ein Mitarbeiter vom Hotel mit dem Schubkarren sich auf die Socken machen und hat da mehrere Müllsäcke eingesammelt jeden Tag, die der Pazifik ausgespuckt hat. Da war eben alles dabei, von Flipflops über Ölkanister. Also das so sah dann der Strand aus und der musste dann jeden Tag gereinigt werden. Ich habe das einfach in diesem Maße, habe ich das noch nicht erlebt. Das war wirklich schon echt schockierend. Ja.
Und das ist jetzt das Plastik, was man so mit bloßem Auge sieht. Du hattest jetzt gerade noch dieses Mikroplastik erwähnt. Oder Günther, Bettina, was hat es mit diesem Mikroplastik auf sich?
Ja, ich würde sagen, wenn wir die Sache realistisch betrachten, müssen wir ja erstmal den sichtbaren Plastik entfernen. Alles, was wir aus dem Meer oder aus den Gewässern rausholen, ist nicht mehr drin. Die großen Sachen kann man rausholen. Alles, was 6, 7 mm groß ist, kann man rausholen. Und was Mikroplastik ist, müssen wir leider vergessen. Wir müssen es einfach verhindern, dass weiterhin Müll in die Gewässer gelangt. Und wir wissen ja, dass 80% des Mülls kommen eigentlich durch die Flüsse, durch Verwehung von Deponien, von Touristen am Strand. Und 10% kommen von der Schifffahrt und 10% kommen von den Fischern.
Aber man muss jetzt nicht sagen, nur Verwehungen. Also ich meine, okay, da war jetzt kein Wasser, aber gestern bin ich mit dem Auto gefahren. Neben mir an der Ampel stand ein anderes Auto, da flog einfach die Zigarettenschachtel aus dem Fenster. Also ich denke, oder das ist ja oft so im Sommer, man sitzt dann am See, also ich natürlich nicht, aber man sieht es ja dann an Binnengewässern in der Umgebung oder jetzt hier fließt die Donau. Und dann sitzt man da, trinkt da sein Bier oder was auch immer und dann fliegt es da?
Gut, das ist eine Frage, sag ich mal, der Bildung, der Erziehung und auch des Lebensstandards. Es gibt Gegenden, da ist der Müll nichts wert, in Indonesien, der wird einfach weggeworfen. Unser Ansatz ist eigentlich, dass man die Leute dafür bezahlt, dass sie den Müll eigentlich aufsammeln. Das ist eigentlich kein Müll, das ist ein Wertstoff. Und unser Ansatz ist der, dass wir den sichtbaren Plastik sammeln, in Küstennähe oder auf Flüssen und Seen, wieder in die Fabrik bringen und aus Plastik Plastik machen. Und in den großen Müllteppichen fahren wir mit dem Seeelefant, das ist ein Energieschiff, der sammelt durch die Seekühe, die sammeln den Plastik auf. Wir kriegen per Satellit die Information, wo die großen Teppiche in hoher Konzentration ist. Es ist ja ein bisschen albern, wenn ich irgendwo mit dem Paddelboot losfahre und versuche jetzt Plastik aufzusammeln. Den Plastik darf man sich so vorstellen, dass der nun wirklich da in Inselform 30 Kilometer, Quadratkilometer groß daher schwimmt, sondern der schwimmt teilweise an der Oberfläche ein paar Zentimeter und geht bis 5 Meter runter. Das sind ungefähr 85% des Plastiks, den man noch rausholen kann. Man muss das seriös machen, also auf Deutsch gesagt, man muss es kommerziell machen, sonst macht das gar keinen Sinn. Aber Plastik ist ein Wertstoff. Wir machen aus einer Tonne Kunststoffmüll, machen wir 900 Liter schwefelfreies Öl. Das heißt also im Grunde genommen, kann man an Ort und Stelle, wo man den Plastik in großen Konzentrationen findet, den auch schnell rausholen und ihn umwandeln in Öl. Da, wo der Plastik nicht so in hohen Konzentrationen vorhanden ist, fahren wir sanft reinigend mit den Seekühen durch, um auch das Plankton wieder überleben zu lassen.
Das Meer ist aber weit weg. Panama ist weit weg. Sogar die Nordsee ist weit weg von hier.
Oh, wie schön ist Panama.
Was hat denn das jetzt mit mir hier zu tun? Also ich sitze hier jetzt in Ulm. Was interessiert mich das Plastik in Panama?
Da sind wir jetzt doch wieder beim Thema Mikroplastik, den wir jetzt leider nicht mit den Reinigungsschiffen von One Earth, One Ocean rausholen können. Aber Plastik zerfällt ja eben oder zersetzt sich in immer kleinere Teile durch Wind und Wellen. Also es zerfällt einfach nur in kleinere, zerbricht in kleinere Teile und dann zum Teil eben Plankton groß. Und die Fische verwechseln eben Plastik mit Plankton und fressen das, werden dann wieder von größeren Fischen gefressen. Das reichert sich im Gewebe an und wir bekommen dann eben diesen Fisch, haben wir dann auf dem Teller. Ja. Also so wandert jetzt zum Beispiel Plastik im Meer auf unseren Teller. Und und in Deutschland, wie betrifft uns das noch anders? Also in der Kosmetikindustrie wird auch Plastik beigesetzt, zum Beispiel in diesen Duschpeelings oder in Zahncremes. Sind Plastikkügelchen zum Teil enthalten und die Kläranlagen, die haben so große Filternetze, dass dort die Plastikkügelchen durchgehen und das landet dann eben halt auch im See und in den Gewässern und letztendlich im Trinkwasser. Und das kriegen wir dann schon ab.
Also es ist näher, als man denkt.
Es ist näher, es ist eigentlich überall und es ist näher, als man denkt.
Es ist sogar ganz nah. Ich habe mir nämlich lustigerweise gerade eben auf dem Weg hierher noch eine Zahnpasta gekauft für 99 Cent. Und wo muss ich jetzt da jetzt drauf schauen,
so, wenn genau.
ich
da... Was hatten wir gesagt?
Warte Polyethylen. Mal. Polyethylen.
Genau.
Also man kann da zum Beispiel mal drauf schauen und dann vielleicht auch die Zahnpasta für 2 Euro. Jetzt bin ich hier der Buhmann, ha?
Der Preis ist entscheidend, sondern der Inhalt ist entscheidend.
Ja, aber es wird ja wahrscheinlich dann auch teurer sein, wenn man da stattdessen nicht Plastik reintut, sondern...
Kreide. Ja, nee, es gibt schon Zahncremes, die nicht in Plastik selber, als die, ich rede jetzt mal von dem Verpackungsmaterial, nicht von dem Inhalt, gibt es da Weißblech-Zahncreme auch. Ja, da muss man einfach nur gucken im Angebot. Da gibt's, die haben natürlich einen Plastikdeckel noch. Und es gibt natürlich Zahncremes, die inhaltlich plastikfrei sind. Man muss halt einfach ein bisschen gucken, was immer ein bisschen verräterisch ist, wenn halt eben diese Perlweiß.
Weiß gekauft. Also du meinst diese Whitening-Dinger.
Genau,
da,
die einfach diesen Weiß-Effekt versprechen. Da sind meistens eben solche Partikel beigefügt. Ja, da muss man einfach hinten mal ein bisschen gucken und wenn Polyethylen zum Beispiel draufsteht, vielleicht nicht unbedingt kaufen. Und auch bei den Duschpeelings gibt es auch Wachskugeln, die natürliche Wachskugeln von Naturkosmetika. Da ist auch kein Plastik drin. Also es gibt viele Alternativmöglichkeiten, da wo man das umgehen kann einfach. Ja. Es gibt sogar inzwischen Haarshampoo. Ich finde, in der Kosmetik ist es besonders schwer, eben Alternativprodukte zu finden, wo die Verpackung auch plastikfrei ist. Und ich habe jetzt ein Haarshampoo gefunden, das in Form einer Seife, auch in Papier verpackt. Damit kann man sich 70 Mal die Haare waschen, habe ich mir sagen lassen.
Du zählst mit?
Genau. Ich werde es mitzählen. Ja. Und also es gibt viele, viele Alternativen, um auf Plastik oder Plastik zu reduzieren. Man kann es ja leider nicht ganz aus seinem Leben verbannen, aber es gibt viele, viele Möglichkeiten.
Dann gehen wir ins nächste Lied und sind dann gleich zurück bei der Plattform. Der nächste Song kommt von Montel Jordan, heißt Falling. Bis gleich.
Just can't help myself, baby, I'm falling.
Hallo, Carmen hier, das war Montel Jordan. Wir sind mitten in der Plattform heute mit Günther Bonin und Bettina Kelm. Entschuldigung, ich weiß, die Frauen nannten man eigentlich zuerst.
Kein Problem.
2-1. Du hast schon zweimal Bettina zuerst genannt.
Gut, eben zum Ausgleich jetzt einmal der Günther als erstes. Wir hatten gerade schon über Verpackungen geredet und woran ich natürlich auch denken muss, die sind irgendwie allgegenwärtig, diese PET-Flaschen. Das ist ja, wann war dieser Trend? Vor 10 Jahren rum? Da ging alles von Glas auf PET. Das ist leichter, das ist handlicher. Ist PET denn schlecht? Ist ja auch Plastik.
Ja, es ist natürlich besser, auf Glasprodukte zurückzugreifen. Wenn, dann natürlich Mehrwegflaschen statt Einwegflaschen. Aber es ist halt auch dieser gesundheitliche Aspekt, den man nicht vergessen darf.
Ja. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, weil ich habe zu Hause PET-Flaschen.
Mhm. Ja, also es heißt, dass eigentlich PET-Flaschen krebserregende Stoffe abgeben. Mehr oder weniger, also je weicher sich diese Flasche anfühlt, desto schlechter ist das. Und das ist eben zum Beispiel bei diesen Discounter-Flaschen, die einfach so ein bisschen so wabbelig sind. Ja? Da kann man dann zum Beispiel davon ausgehen, dass es eher noch schlechter ist. Aber auch die PET-Flaschen geben eben krebserregende Stoffe eben in den Flascheninhalt ab.
Aber es gibt doch so Normen, so EU-Normen, Gesundheitsnormen, dass ich da ja eigentlich, dachte ich, da bin ich immer safe. Also ja, da passiert mir nichts.
Es ist so, zum Beispiel gibt es, wir kennen ja alle die Konservendosen und die sind innen beschichtet. Und in dieser Beschichtung ist Bisphenol A zum Beispiel drin. Und das ist ein Stoff, der hormonell wirkt. Und der ist in hoher Konzentration drin und der ist nicht verboten. Also es gibt Länder, die inzwischen in Babyprodukten, also zum Beispiel Flaschen für Babys, diesen Wirkstoff schon verboten haben. Oder in Beißringen oder in Schnullern. Aber es ist noch nicht europaweit, ist Bisphenol A, obwohl es wirklich eine sehr gefährliche Chemikalie ist, ist es nicht verboten bis jetzt. Also einzelne Länder haben einzelne Initiativen, dass sie Teilbereiche verbieten, aber warum das so ist, kann ich nicht beantworten.
Man braucht ja nur die Plastiktüte nehmen. Länder wie Österreich schaffen das innerhalb von wenigen Monaten, die Plastiktüte zu verbieten. Und die EU denkt jetzt darüber nach, dass man da ja vielleicht, wo sind wir jetzt, 2014, im Jahr 2020 dann vielleicht bis dahin geschafft haben könnte.
Wir hatten jetzt zum einen eben, das könnte oder ist krebserregend zu gewissem Maße, aber hat es auch noch andere Auswirkungen? Weil wenn das hormonell ist, dann stelle ich mir vor, dass das auch einiges im Körper verändern kann.
Ja, also es gibt Untersuchungen. Alles, was wir sagen, haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Diese Weichmacher, die gehen auf das X-Chromosom vom Mann. Das heißt also, das schadet den Frauen nicht, die Weichmacher schaden den Frauen nicht oder weniger als dem Mann, weil im Grunde genommen kann man hochrechnen, wenn wir den Verbrauch in Getränken und Nahrung weiterhin so zu uns nehmen, dass der Mann, also in dieser Form, wie man ihn heute kennt, in 10.000 Jahren nicht mehr über diese Erde trampelt.
Was?
Ja.
Also gibt es da irgendwie schon Untersuchungen in der Tierwelt oder keine Ahnung? Also das ist ja jetzt schon eine gewagte Aussage hier, ja, keine Männer mehr.
Gesagt, deswegen habe ich ja vorher gesagt, ja, da kann man auch googeln, das sind alle Studien, die wissenschaftlich sind. In der Tierwelt kommt das schon öfter vor, es gibt ganze Fischpopulationen vor Kanada, wo man denkt, da ist das Wasser sehr sauber, das sind nur noch weibliche Populationen vorhanden. Und ich glaube, Bettina weiß irgendwas noch von Schnecken, oder?
Genau, es gibt eine bestimmte Meeresschneckenart, die inzwischen ausgestorben ist, weil sich die Tiere in weibliche Tiere verwandelt haben. Also von die männlichen Tiere sich umgewandelt haben durch die Hormone in weibliche Tiere und eben dann nicht überleben konnten. Also Weichmacher haben Auswirkungen auf unser Erbgut, auf unsere Fortpflanzung, sind krebserregend und können auch Asthma, Allergien auslösen. Es gibt sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme durch Weichmacher.
Diese ganze Thematik, du hältst ja auch Vorträge, das kommt auch in den Vorträgen vor oder wie ist das da bei deinen Vorträgen? Weil ich merke jetzt, es ist ein wirklich sehr breites Feld. Also wir kommen hier von den Tieren im Meer, die darunter leiden, zu uns Menschen, zu aussterbenden Männern. Also ist wirklich breit. Wie ist denn das? Du hältst ja Vorträge, Bettina. Ja. Wie lange geht so ein Vortrag? 3 Tage?
Ja, das ist natürlich wirklich ein tagesfüllendes Thema eigentlich oder ein endloses Thema. Ich bin ja an Schulen eben unterwegs. Das sind von der 4. Klasse an. Da setze ich natürlich ein bisschen andere Schwerpunkte vom Wissen. Das passe ich an. Aber ich berichte eigentlich, also mein Vortrag ist so aufgebaut, dass ich erstmal von den Erlebnissen vor Panama berichte. Und das ist eigentlich ein sehr bildlastiger Vortrag. Da geht es eben viel auch, dass ich eben über die Schildkröten zeige, wie die Tiere unter dem, oder was es für Auswirkungen hat, Plastik im Meer, was für Gefahren von Plastik ausgehen. Also eben von Verletzungen innerlich und äußerlich bis zu Vergiftungen und Tod natürlich und Verwechslung von Plastik mit Nahrung. Und ich zeige dann eben auf, dass die Situation eben nicht nur vor Panama so ist, sondern wie es eben auch in den Weltmeeren aussieht, um einfach mal so eine Dimension zu bekommen und auch diese Zahlen noch mal ein bisschen zu verinnerlichen. Und leite dann eigentlich auch über, ich möchte die Kinder natürlich aufrütteln, aber ich möchte sie nicht völlig desillusionieren oder total frustrieren. Ja? Deswegen zeige ich auch in dem Vortrag, wie schön die Weltmeere sind. Es werden auch Bilder von Walen gezeigt, auch positive Erlebnisse, wie zum Beispiel einen kleinen Film habe ich immer noch dabei, wie ein Wissenschaftler einen Buckelwal aus einem Netz befreit. Und er hält, glaube ich, 60 Minuten hält dieser Buckelwal still, während er rausgeschnitten wird aus dem Netz. Und das gelingt ihm dann eben, den zu befreien. Und er macht dann 40 Sprünge. Also man kann es eigentlich nur als Freudensprünge interpretieren. Also ich versuche eben auf der einen Seite die Kinder für die Meere zu begeistern und für den Schutz zu begeistern, aber eben halt auch zu zeigen, wie dramatisch die Situation ist. Also das ist so. So ist eigentlich so der Vortrag aufgebaut.
Ja. Und sind die Kinder begeistert?
Also ich hätte mir erst gar nicht vorstellen können, vor einer Schulklasse zu stehen, weil ich dachte so, hören die mir überhaupt zu? Interessiert die das überhaupt? Und ich bin jedes Mal wieder völlig überrascht, wie die Kinder auf dieses Thema ansprechen. Also ich komme zum Teil gar nicht, diesen Vortrag fertig zu halten, weil alle Finger oben sind, alle stellen Fragen, jeder möchte dazu was sagen und die wollen dann auch die Pause zum Teil durchmachen und haben ganz, ganz viele Fragen und sind auch emotional ziemlich mitgenommen. Ja. Also ich habe jetzt inzwischen aufgehört, in der 4. Klasse tote Schildkröten zu zeigen. Das mache ich nicht mehr, weil dann wirklich so ein Raunen auch durch die Klasse geht. Oh, ist die Schildkröte tot und was ist mit der und habt ihr die gerettet und wie war das für dich, da diese Schildkröte zu sehen? Und die sind wirklich, wirklich sehr, sehr sensibel und fragen dann auch, warum hast du da hin, konntest du da hinschauen, warum hast du da, konntest du das überhaupt ertragen und so. Und ich habe dann nur gemeint, es ist eben ganz wichtig hinzuschauen und das öffentlich zu machen und das zu zeigen und dass man wirklich was dagegen tun muss einfach. Und das hätte ich nicht gedacht, dass es die Kinder so berührt und mitnimmt. Ich kriege dann auch danach dann noch Mails von Eltern, die sagen, ja, dass ihr Kind so begeistert ist und dass sie jetzt in ihrem Haushalt Sachen umgestellt haben, auf Plastiktüten verzichten. Und das sind dann schon schöne Rückmeldungen.
Das ist ja alles ein ziemlich positives Feedback. Wie sind deine Erfahrungen mit Erwachsenen?
Genauso eigentlich. Ja. Also ich dachte, ich habe den Vortrag vor der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen gehalten in einer Regionalgruppe und ich dachte, naja, Tierfotografen, die kennen das alle, die wissen alle, die reisen viel, die haben das selber gesehen, die sind informiert und auch das Feedback von der, das war eine Unterwasserzeitung, auch eine Reportage, da kamen dann Leserbriefe, dann eigentlich wirklich von, ja, ich habe es selber erlebt, aber so heftig hätte ich mir das nicht vorgestellt und es ist ganz wichtig, darüber zu berichten. Und viele wissen einfach über diese Details nicht Bescheid, über die Zahlen, über die Auswirkungen. Und bin ich selber auch überrascht über die Rückmeldungen.
Günther, ja. Wir hatten am Anfang der Sendung auch mal erwähnt, dass du ab und an auf Messen zum Beispiel bist, mit dem Verein eben One Earth, One Ocean. Wie ist da so deine Resonanz? Wie reagieren Leute auf eure Aufklärungsarbeit?
Sofort, ich wollte noch was zu den Kindern sagen. Wir machen ja auch gemeinsam Veranstaltungen und wir sind auch in Schulen unterwegs. Und die Kinder sind so zwischen 6 und 14 bis jetzt gewesen. Und man darf die nicht unterschätzen. Die wissen sehr genau, was Plastik ist und dass das nicht gut ist. Und sie haben auch tolle Vorschläge. Einer hat gesagt, er will dann mit dem U-Boot mitfahren und will dann aufmachen und dann unter Wasser auch aufräumen. Also das sind schon sachdienliche Hinweise. Mhm. Also wir sind nicht nur auf Messen unterwegs, sondern wir haben wirklich Aktionen. Wir reinigen an der Ostsee, wir reinigen Flüsse, wir reinigen Seen. In Bayern sind wir schon seit 2 Jahren drauf und dran, also Seen komplett zu reinigen. Wir entwickeln Geräte, mit denen wir Plastik aus dem Wasser rausholen. Also wir machen Aktionen, wir wollen zeigen, dass es geht. Die Resonanz auf Messen ist natürlich immer gut, weil wir haben diesen Superstand mit dem Jungen oder dem Mädchen am Strand. Da kommen die Kinder von Haus aus alle hin und sagen, das geht fein nicht da. Die finden das einfach super. Wir stehen ja auf Messen und wir verkaufen ja eigentlich nichts. Wir wollen eigentlich nur ein Bewusstsein wecken. Das heißt also, wenn einer bei uns vorbeikommt, da hat er nicht die Angst, dass wir ihm jetzt irgendein Teil verkaufen wollen, sondern das sind eigentlich immer tolle Gespräche und meistens sind auch Leute dabei, die anschließend entweder spenden oder mitarbeiten wollen. Und ich denke, wir treffen den Zeitgeist und die Menschen wollen darüber reden, haben viele Erlebnisse selber gehabt im Urlaub, ne, vor dem Hotel, was Bettina vorher sagte, dann auch vielleicht mal einfach mal selber aufräumen. Das wäre so ein Hinweis, die meisten Menschen sagen, was kann ich denn tun? Und das wäre vielleicht dann auch nochmal ein Thema.
Jetzt sind wir eben wieder da beim Hotel und beim Meer und so. Also wir haben schon gehört, das hat auch Einfluss auf uns hier. Aber wie ist das denn jetzt so ganz direkt vor meiner Haustür? Also es gibt ja diesen gelben Sack, den stopfe ich voll mit Plastik und lege den alle 2 Wochen vor die Tür. Der läuft da aber auch nicht von alleine weg. Aber der läuft auch nicht nach Panama? Läuft der nach Panama?
Nee, der. Wir haben ja eigentlich ein sehr gutes Müllmanagement, aber leider wird eben dieser gelbe Sack mit dem ganzen Plastikmüll zu 60% verbrannt oder zu einem Großteil verbrannt. Und es besteht gar nicht so ein großes Interesse eben an dem direkten Recycling, weil diese ganzen Verbrennungsanlagen jetzt sozusagen abgeschrieben sind und jetzt richtig Gewinne laufen. Und es werden zum Teil, habe ich jetzt in einem Bericht gehört, 15 Millionen Tonnen Plastikmüll sogar zugekauft aus dem Ausland, damit die Müllverbrennungsanlagen gefüttert werden können. Also vom Recycling kann man da sicher in Deutschland noch viel verbessern oder noch mehr anstoßen. Es gibt ja da eine Idee von diesem Dr. Braungart, der diese Idee hat oder das Konzept hat, dass von Grund auf Produkte intelligent hergestellt werden sollen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Kaffeemaschine und jedes einzelne Teil von dieser Kaffeemaschine ist zu 100% wieder recycelbar. Also es wird nicht downgecycelt und daraus ein minderwertiger Stoff gemacht, sondern wieder ein genauso hochwertiger Stoff. Dazu muss ich natürlich genau wissen, wie ist dieses Plastik zusammengesetzt, was sind da für Inhaltsstoffe drin, damit ich es wieder verwenden kann und wieder eine Kaffeemaschine draus machen kann oder eben einen Staubsauger oder sonst was. Also diese Idee, dass sozusagen Plastikmüll gar nicht in die Umwelt gerät, sondern in diesem Kreislauf bleibt. Also dem Hersteller gehört letztendlich dieser Rohstoff, ist ja wirklich ein wertvoller Rohstoff, das ist ja die große Chance eigentlich an dem Thema. Und als Konsument kauft man eigentlich nur die Leistung, also die staubsaugende Leistung oder dass es eine Kaffeemaschine ist und gibt dann wieder diese Rohstoffe dem Hersteller zurück und er macht wieder eine neue Kaffeemaschine draus. Also das ist dieser Ansatz von diesem Michael Braungart. Aber da sind wir halt einfach wirklich noch weit, leider weit von entfernt.
Wir gehen noch mal kurz in die Musik, sind dann gleich mit dem abschließenden Block zurück. Da möchte ich dann noch ein paar sachdienliche Hinweise, was ich denn so machen kann, auch zu Hause. Das hören wir dann gleich nach dem nächsten Musikstück bei der Plattform auf FreeFM, die 102,3. Wir sind zurück bei der Plattform auf FreeFM. Da hat er mir doch gerade echt noch die Stimme geklaut mit seinem Schlagzeug. Aber passt eigentlich, weil es auch ein hitziges Thema hier. Es geht nämlich um Plastik im Meer, geht aber auch um Plastik bei mir zu Hause, das irgendwann im Meer landen könnte. Und was kann ich denn jetzt ganz konkret zu Hause tun, um Plastik zu vermeiden? Noch zu erwähnen, im Studio sind Bettina Kelm und Günther Bonin. Beide beschäftigen sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema. Haben sie auch, beziehungsweise du bist der Gründer von dem Verein One Earth, One Ocean. Günther und Bettina, du bist ja, machst Reisereportagen zu diesem Thema,
kann man das genau, so? Genau, und halte inzwischen Vorträge über Plastik im Meer an ganz Schulen genau. In Kooperation für One Earth, One Ocean.
Und jetzt halte doch mal mir, beziehungsweise den Hörern da draußen einen Vortrag, aber keinen moralapostlichen. Was kann ich denn konkret zu Hause machen, um Plastik zu vermeiden?
Da möchte ich mal den Professor Laforge aus Bayreuth zitieren, der sagt, wir essen einen Joghurt aus einem Becher, der 500 Jahre hält und der Joghurt hält nur eine Woche. Da ist irgendwas faul. Ich habe ein gutes... was Gutes gemacht. Ich habe bei mir zu Hause einfach mal den Müll von einer Mülltüte einfach auf den Esstisch gekippt, kurz vorm Essen. Am besten vielleicht Sonntagmittags, wenn es Braten gibt oder sowas. Dann konnte jeder wirklich sehen, was habe ich denn da innerhalb von einer Woche an Müll verbraucht oder innerhalb von 2-3 Tagen. Das wird dann optisch sichtbar und man kann sich vornehmen, Mensch, vielleicht nehme ich jetzt mal einen Joghurt, der kann ja auch mal im Glasbehälter sein, ja. Brauche ich denn wirklich 3 Seifenspender aus Kunststoff? Kann ich nicht einfach ein Stück Seife nehmen? Also es sind kleine Dinge. Die kann jeder für sich selber ausmachen. Ja? Man kann sich auch mal ruhig mal bücken, wenn man auf der Straße ein Stück Plastik sieht. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone. Das sind kleine Dinge, die jeder für sich alleine mit sich selber ausmachen muss. Aber jeder muss bei sich selber anfangen. Natürlich ist Plastik in den offenen Gewässern ist ein globales Problem, das ist auch klar.
Was heißt globales Problem?
Wir haben einen relativ hohen Lebensstandard und wir haben eine relativ gute Müllabfuhrstruktur. In anderen Ländern, nehmen wir mal Asien, wo der Verbrauch in 10 Jahren um 86% an Kunststoff im privaten Haushalt gestiegen ist. Jeder Bundesbürger verbraucht ungefähr ein Pfund, also ein halbes Kilo Plastik am Tag. Ja, das sind die Südostasiaten schon bedeutend weiter. Für die bedeutet der Müll keinen Wert. Das heißt, wenn Sie schon mal in Jakarta waren oder in Indonesien, da wird das Zeug einfach in den Fluss reingeschmissen. Wenn dann nicht gerade fließt, dann ist es trocken, dann ist das eine riesen Müllkippe, kommt der nächste Taifun, dann ist das Zeug alles im Wasser. Wir haben einen Mitglied von uns, der fährt auf großen Schiffen. Die müssen 2-mal am Tag die Filter sauber machen von den Schiffen, weil die voller Plastik sind. Also wir müssen eigentlich helfen, dass die Menschen fürs Plastiksammeln Geld kriegen. Und aus diesem Plastik kann man dann wieder vernünftige Sachen machen. Entweder Plastik oder Öl. Man kann auch aus dem Öl kann man Generatoren betreiben. Man kann Strom mitmachen, sauberes Wasser mitmachen. Das muss der Ansatz sein.
Die ganzen Technologien, die gibt es ja schon. Diese Verölungsanlagen, dass man aus Plastik Öl gewinnen kann. Also es wäre schön, wenn wenn unser fortschrittliches Müllmanagement auch in Ländern wie Südamerika, in den Karibikstaaten, einfach in Ländern, die kein Müllmanagement haben, wenn das dorthin getragen würde. Das wäre ganz wichtig, weil wir einfach 150 Millionen Tonnen Plastik bereits im Meer haben. 6 Millionen Tonnen kommen jedes Jahr dazu und das summiert sich halt. Und da müssen wir einfach alle zusammenhelfen. Und was man selber so zu Hause machen kann, also nach unserem Erlebnis in Panama haben wir einfach mal so diesen Schritt zurück gemacht und haben geguckt, ja, wo kann man einfach Plastik reduzieren. Und das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, es ist zum Teil dann auch mehr Recherche und Zeitaufwand, also das bleibt einem nicht erspart, aber man kann schon mal, ganz viel Potenzial ist natürlich, wenn man die Plastiktüten beim Einkaufen weglässt, dass man einfach so ein bisschen vorausplant und dann seinen Einkaufskorb dabei hat, das ist wirklich einfach und dass man wirklich dass man wirklich Plastikflaschen und Glasflaschen ersetzt oder dass man sich zum Beispiel eine Stahlflasche, da gibt es ja eine sehr leichte Stahlflasche, wenn man unterwegs ist zum Beispiel, dass man einfach auf Plastikflaschen verzichten kann. Also diese beiden Sachen sind schon mal eine gute Sache. Und wenn man bedenkt, dass diese ganzen Coffee-to-go-Becher, wie viel man da auch verbraucht, also im Jahr nur in Deutschland verbraucht jeder 65, das hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, aber wenn man das jetzt mal hochrechnet auf unsere Bevölkerung, dann ist das wirklich eine Menge und das ist ein Becher, den ich wirklich 5 Minuten benutze oder 10 Minuten und es geht genau um diese kurzlebigen Verpackungen, dass man da drauf verzichtet oder Lösungen findet. Ja.
Auch so Burger, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber gerade diese ganzen Burger-Bratereien da, ja. Wenn man da hingeht mit 3, 4 Leuten und ist fertig mit dem Essen und guckt sich dann den Tisch an, was da alles für den Müll rumliegt, vom Strohhalm bis zum Deckel und Plastik, auch die sind gefordert, einfach Alternativen zu finden.
Ja, also, aber es geht ja nicht nur um den Plastik in der Lebensmittelverpackung, sondern auch, keine Ahnung, sehr viele Kinder einfach im Freundeskreis und wenn man dann verlegen ein Geschenk sucht, dass man sich echt auf die Finger klopft und sagt, ja, ganz viele Sachen, die man einfach wirklich nicht braucht, muss ich das wirklich kaufen oder kann ich wirklich ein Buch kaufen oder was aus Holz oder aus Alternativen? Materialien, auch in der eigenen Wohnungseinrichtung. Es zieht sich ja wirklich überall durch. Ja. In der Elektronik kann ich nicht drauf verzichten beim PC, das ist jetzt schwierig. Aber es gibt ein ganz witziges Beispiel aus Graz. Die Familie Krautwaschel hat, glaube ich, seit 3 Jahren verzichten die schon auf Plastikprodukte. Die haben alle Plastiksachen in Zusammenarbeit auch mit diesem Werner Bothe, der den Film Plastic Planet, den kann ich auch nur jedem ans Herz legen, den sich einmal anzuschauen. Haben die mit dem zusammengearbeitet und haben wirklich versucht, plastikfrei zu leben. Das ist wirklich schon sehr, sehr schwierig.
Also das ist aber dann schon extrem.
Das ist wirklich sehr extrem. So extrem muss man es vielleicht gar nicht machen. Man kann wirklich mit ganz einfachen Sachen, sogar auch in der Kosmetik, wie gesagt, also es gibt da auch bei Zahncremes und bei Shampoos, gibt es einfach inzwischen Alternativen. Man muss sie einfach nur mal so ein bisschen schlau machen. Ja. Da findet man relativ schnell Lösungen, wenn man ein bisschen googelt. Ich glaube, Mein Heim ohne Plastik.at ist zum Beispiel diese Seite von der Familie Krautwaschel oder kein Heim ohne Plastik. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich nochmal gucken. Es gibt also viele Möglichkeiten, auf Plastik in seinem Leben zu reduzieren.
Wenn man jetzt mehr noch über euch oder was ihr macht erfahren möchte oder ob er irgendwo nicht mitgekommen ist. Zum einen kann man natürlich die Sendung bei uns auf der Webseite nachhören, freefm.de. Aber für alles, was darüber hinausgeht, wie mit meiner Plastiktastatur vom PC, was gebe ich da ein, wenn ich mal bei dir, Bettina, landen möchte?
Und zwar www.reisereportagen, also Plural, reisereportagen-kelm.de. Da kann man dann den Navigationspunkt Vorträge sehen. Der Vortrag ist da kurz umrissen. Wenn sich eine Schule zum Beispiel für den Vortrag interessiert, den ich ja zusammen mit One Earth, One Ocean zusammen mache, kann man sich nochmal einen Eindruck von dem Vortrag holen und auch die Reisereportagen als PDF sehen, unter anderem eben auch diese Reportage über Plastik im Meer in Panama, kann man sich dort anschauen.
Ja, ist immer kompliziert, One Earth, One Ocean zu buchstabieren. Am besten ist googeln, oneearthoneocean.de oder com.
Eine Welt, ein Ozean.
Genau, und da findet man schon ziemlich viel auf unserer Homepage oder auf Facebook.
Alles klar. Dann sind wir schon durch mit der Zeit, ist gerast. Und wenn ich hier hinten im Studio auf unsere Plastikuhr schaue, dann ist Zeit, Tschüss zu sagen. Danke, dass ihr da wart und mal da ein bisschen Licht ins Plastik gebracht habt.
Bitteschön.
Jo, vielen Dank.
Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt nach München. Oder bleibt ihr heute noch in Ulm?
Geht's zurück? Wir haben heute Abend noch einen weiteren Termin.
Ah, okay, gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das ist FreeFM 102,6. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich bin auch verantwortlich für die Technik. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der